Sex, Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Die neue Folge. Mein Name ist Thomas Antrieb. Bei mir ist der wie immer sehr willkommene Professor Dr. Rainer Moritz. Wir besprechen heute drei aktuelle Titel, nämlich Nicolas Mathieu's Jede Sekunde erschienen im Hansa Verlag. Herr Moritz wird gleich die Übersetzerinnen und Übersetzer nachliefern. Steffen Kopetzkis Atom erschienen bei Rowohlt und Katja Petruskayas Als wäre es vorbei erschienen bei Surkamp. Wir fangen mit dem Franzosen an. Wer hat da übersetzt, Herr Moritz?
Ich verlasse mich da immer auf Sie. Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich noch sofort gleich
Sie
beantworten.
Sortieren Sie.
Die überrumpeln mich förmlich.
Wir haben ja im Podcast den letzten Roman, oder einen Roman dieses Autors besprochen, Connemara.
Connemara, das war ein großer Roman. André Hansen. Lena Müller haben zusammen dieses kleine Buch von nicht mal 100 Seiten übersetzt.
Das übrigens keine Gattungsbezeichnung trägt, da werden wir gleich noch was, oder eigentlich können wir damit gleich anfangen. Warum trägt es keine Gattungsbezeichnung, Herr Moritz?
Ja, es ist eben keiner der Romane, die wir bislang von Nicolas Mathieu kennen. Er hat ja mal den Prix Goncourt vor einigen Jahren gewonnen, den wichtigsten französischen Preis. Dann kam Connemara, das war ein großer, ganz klassischer Roman einer Frau, die nach Paris kommt, dort nicht glücklich oder in die Provinz zurückgeht, in die Nähe von Épinal, wo auch Nicolas Mathieu herkommt. Also das war ein klassischer Roman. Und jetzt kommt dieses kleine Stück, 94 Druckseiten sind es gerade mal, im französischen Original übrigens mit Illustrationen versehen. Da hat der deutsche Verlag gegeizt letztlich, also ein nüchterner Text. Ja, warum keine Gattungsbezeichnung? Es ist, wenn man zurückgeht und Nicolas Mathieu macht keine Umstände. Er erklärt ganz offen, dass es, wie dieses Buch zustande gekommen ist. Es sind Posts, die er bei Instagram gesetzt hat. Instagram-Posts, damit alles begonnen. Er wollte bekennen auf Instagram, also ganz klassisches französisches Muster, sein eigenes Ich nach vorne stellen. Er wollte bekennen, dass er eine Geliebte hat, eine verheiratete Geliebte hat. Und die hat er quasi angeredet. Niemand durfte davon wissen. Und nun hat er sie angeredet auf Instagram-Post. Das sind weit über 100 gewesen. Ich glaube, 2018 hat er damit begonnen und sich, wie es er selber sagt, in das Chaos der sozialen Netze geworfen. Und daraus ist nun dieses ganz ungewöhnliche Buch geworden.
Er wird diesen Gedanken, der muss diesen Gedanken irgendwann schon relativ früh gehabt haben, dass daraus vielleicht Literatur wird. Und trotzdem war da auch ein dieses Bedrängnis in ihm oder dieser Drang, das zu tun, diese Affäre, die so geheim ist, die konnte er nicht ganz geheim halten. Er musste der Welt davon künden und er hatte auch einen Weg, diese Frau anzusprechen. Wahrscheinlich war das auch irgendwie, ein Antörner, wie auch immer. In diesem Büchlein, das wir hier vor uns haben, gibt's auch die ein oder andere Sexszene, nicht übertrieben viel, überhaupt nicht. Die sind nicht peinlich. Herr Moritz sind ja quasi Experte. Die kann man, glaube ich, so stehen lassen, ne?
Ich nicke.
Sie nicken, kann man nicht sehen. Sie nicken. Der Nicolas Mathieu ist ein Experte für das mittlere Alter. In dem steckt er übrigens selbst fest. Und das spielte in Connemara eine Rolle. Sie haben übrigens sehr sympathischerweise erzählt, dass es da um diese Frau geht, die zurück in die Provinz kommt. Ich könnte nun sagen, ich erinnere mich bei dem Roman eher an den Mann, der in der Provinz quasi auf sie wartet.
Ihr Jugendfreund,
der Jugendfreund.
Eine neue Affäre hat,
also, es gibt da eben mehrere Hauptfiguren, mindestens zwei. Und hier in diesem neuen Buch ist aber ganz klar, es ist der Ich-Erzähler. Was heißt Erzähler? Ich habe irgendwo gelesen, einen sehr klugen Text in der Neuen Zürcher Zeitung, da war von einem poetischen Langgedicht oder von einem Langgedicht die Rede, und genauso ist es auch. Prosa natürlich, aber es ist eine sehr verdichtete Sprache mit lyrischen Qualitäten. Man sollte es sehr aufmerksam lesen. Ich verneige mich da vor dem Autor und auch vor den Übersetzern. Das liest sich alles sehr geschmeidig. Also sprachlich, stilistisch ist das wirklich absolut gekonnt.
Ja, man könnte ja sagen, Gott, ist das ein peinliches Buch.
Ja, vielleicht.
Einer Geliebte, das ist ja ganz offensichtlich Nicolas Mathieu selbst. Wir lassen das böse Wort Autofiktion außen vor. Und jetzt redet er diese Geliebte feurig an. Das heißt, das ist auch ein hohes Pathos, was in diesem Langgedicht in Anführungszeichen steckt. Da ist davon die Rede, von allem, was eine solche schwierige Beziehung ausmacht. Wann sehe ich sie wieder? Welche Rücksichten muss ich nehmen? Dann weiß ich, da gibt es den Ehemann, letztlich also all das, was zu solchen Konstellationen gehört, oft beschrieben in der Literatur. Das wird hier auf hohem Tone noch einmal angeschlagen. Das Herz bleibt im Schraubstock, heißt es einmal, der Stacheldraht in der Brust. Also auch die Metaphern sind starke Metaphern. Und dann kommt dieses zweite Thema dazu. Das haben Sie gesagt, es ist ja mit Erinnerungen versetzt. Das Kind spielt eine Rolle von Nicolas Mathieu. Und dann ist dieses Alter Thema am Ende auch ein wichtiges Thema. Das heißt einmal, das sei dieses Buch, dieses Schreiben, der letzte Versuch, sich über Wasser zu halten und die anrollende letzte Welle ein wenig hinauszuzögern. So alt ist er noch gar nicht, aber es ist trotzdem, das ist ein wichtiges Thema für diesen Mann, wie Sie es gesagt haben, in der ja etwas verspäteten Midlife-Crisis.
Kann man so sehen, ja. Ich finde, Sie haben eben diesen Satz zitiert, es gibt so viele Sätze, die man dort sich markieren könnte. Natürlich ist es auch ein bisschen ein, der stürzt sich quasi ins Formulierungsdelirium, möchte ich jetzt mal sagen. Es ist auch teilweise sehr dick aufgetragen. Ich habe das trotzdem so gerne gelesen. Ich möchte noch sagen, es ist, wir haben es festgehalten, es ist ein Text über eben eine Affäre, ganz entschieden, aber ich möchte auch festhalten, es ist auch im letzten Endes noch viel mehr. Es geht dann um das Sterben seines Vaters, es geht um sein eigenes Vatersein und es geht allgemein, und da schreibt er nicht nur über sich. Ich glaube, bei ihm ist da wohl eine Trennung. Der Sohn, um den es geht, wird getrennt aufgezogen, großgezogen. Es geht aber auch um das, was er mitbekommt bei seiner Geliebten, die eben auch Kinder hat. Also dieses in den Mühlen des Alltags feststecken von Mittelalten, die sich oft um die Älteren, um die Eltern noch kümmern müssen, aber auch den Nachwuchs haben, bleibt dann oft beziehungsmäßig etwas auf der Strecke. Deswegen hat man dann vielleicht auch eine Affäre, wie auch immer. Das spielt da auch eine nicht kleine Rolle am Ende. Und das aber alles natürlich nicht als Problemstudie, überhaupt nicht, sondern als Sprachkunstwerk.
Ich würde das ist eine Art Aufschrei natürlich in gewisser Weise. Das
ist ziemlich laut, genau, oft.
Der Anfang ist ja gleich hochinteressant. Französische Fachleute haben daran eine Anspielung an einen berühmten französischen Roman der 80er Jahre gesehen, Philippe Solaire, Femme hieß dieser Roman damals. Es beginnt nämlich mit einem berühmten Topos der Literatur, dem sogenannten Unsagbarkeitstopos. Das heißt, die Gefühle sind immer stärker als das, was Sprache ausrichten kann. So setzt dieses Buch ein. Ich bin unfähig zu beschreiben, was ich fühle. Die Literatur weiß nichts über deine Bewegungen, dein Lachen, den Flaum auf deinen Schenkeln, die erstarren, sobald sie erzählt werden. So setzt dieses Buch ein. Also, der hohe Ton versucht, dieses Dilemma, ein sehr altes Dilemma übrigens, wegzudiskutieren, wegzuschieben. Es soll dann doch versucht werden, zu beschreiben, was diesen Reiz dieser Frau ausmacht.
Und diesen hohen Ton, den möchte der Autor kopieren. Und ich sage, es gelingt ihm. Das ist ein schmales Buch, das man auf einer kürzeren oder halblangen Bahnfahrt schön durchlesen kann. Und ich oute mich hier als einfach also
Bremen
auch,
hin und zurück zum Beispiel.
Ja.
Bremen hin und zurück.
Das ist eine gute Distanz. Ich oute mich hier als durchaus als Fan von Nicolas Mathieu und bin deswegen auch bei großzügigen 8 Punkten.
Ich bin bei starken 7 Punkten.
Da habe ich ja fast gedacht, werter Herr Moritz. Ach, wir kennen uns schon so gut, das gibt es doch gar nicht.
Merlich ist es.
So, zweiter Autor heute, auch ein alter Bekannter, hatten wir auch mindestens einmal, Steffen Kopetzky, Atom, erschienen bei Rowohlt. So, Kopetzky, das ist ja einer, der sich sehr für Historisches interessiert und der sehr gut in der Lage ist, das in Literatur zu verwandeln, in sehr unterhaltsame Literatur, bei der man auf die Idee käme, wenn man nicht den Namen oder die Informationen zum Autor hätte, das könnte was Anglo-Amerikanisches sein und ganz gut übersetzt. Ist aber ein deutscher Autor.
Ja, und er wagt etwas, wenn ich da gleich mal einspringen darf. Sie haben gesagt, historischer Roman, das ist ja im Buchhandel ein sehr, sehr beliebtes Genre letztlich. Ob das Peter Prange, Tanja Kinkel ist, wer immer da historische Romane schreibt, das ist vor allem im Taschenbuch. Bestimmte Verlage sind darauf spezialisiert. Das sind meistens literarisch nicht so wahnsinnig bedeutsame Bücher, weil sie eben sehr direkt so tun, als seien sie mit Martin Luther direkt am Tisch gesessen und hätten jeden Dialog dort verfolgt. Nein, historische Romane sind oft Schmonzetten, das muss man klar sagen. Und Kopetzky ist da seit einigen Jahren rausgefallen, denn er schreibt auch literarisch satisfaktionsfähige historische Romane. Und vor allem sind es Romane, die auf blendender Recherche beruhen, die sich ins 20. Jahrhundert noch einmal hineinstürzen, in den Ersten Weltkrieg, in den Zweiten Weltkrieg. Propaganda, Risiko hießen die beiden bekanntesten Bücher der letzten Jahre. Und jetzt sind wir eigentlich wieder bei einem klassischen Kopetzky.
Und wir steigen ein in den Roman mit einem Briten, einem Engländer, der in Berlin, nach Berlin geschickt wurde vom englischen Geheimdienst, Simon Batley. Und das ist ein Naturwissenschaftler und es gibt einen guten Grund für einen Engländer in den 30er Jahren in Berlin zu sein, wenn es um sowas geht. In Deutschland hat sich zur führenden Nation aufgeschwungen, was die Naturwissenschaft angeht. Wir erfahren da von einer Art Ménage à trois. Es gibt einen russischen Studenten und es gibt eine deutsche Studentin, Lady heißt die. Die beiden Männer sind der Dame zugetan. Man geht gemeinsam an den Wannsee. Ist beim Wannsee denken wir natürlich sofort an was ganz anderes. Also die Vorzeichen, was hier später passieren wird, sind da. In dem Moment geht es erstmal darum, dass dann der Russe plötzlich tot ist. Das wird später eine Rolle spielen, nämlich vor allen Dingen hat unser Simon Bradley immer ein schlechtes Gewissen oder ist eine Art Freundschaftstrauma.
Man weiß nicht so genau, was passiert ist. Das dauert eine Weile. Das, was Sie gerade gesagt haben, diese Wannsee-Szene, dieses scheinbare Badevergnügen, das ist eine Art Vorspiel des Buches. Wir sind da im Jahre 26, 27.
Genau, 20er, nicht 30er.
Und dann erst beginnt der Zeitsprung. Dann plötzlich sind wir im Jahre 1939. Und dann sind wir in einer ganz anderen Konzession. Da droht der Weltkrieg. Simon lässt sich wieder anheuern, obwohl er mit dieser Angelegenheit damals am Wannsee in Berlin sehr unglücklich immer noch ist. Aber jetzt ist die Kriegssituation. Er ist Physiker und nun lässt er sich von einem Geheimdienstrepräsentanten, Scully Hamilton heißt der Mann, anheuern, um sozusagen den Deutschen auf die Spur zu kommen.
Wir erfahren manches über die Verfasstheit des Englands damals, über die gesellschaftliche Situation oder wie haben die Leute Deutschland dort wahrgenommen. Da muss Kopetzky auch viel gelesen haben, manches wissen wir. Natürlich auch über die Widerstandskraft der Engländer, dann unter Churchill besonders. Das ist ganz interessant, auch einfach mal so zu lesen. Das wird Kopetzky natürlich nicht erfunden haben, dass die
Nein, er mischt ja erfundene Figuren, das sind die drei, die
vorher genannt haben. Auf jeden Fall, ja.
Und dann treten aber eine ganze Palette. Es ist ja durchaus mutig für einen Romancier, finde ich, wenn er sowohl Winston Churchill als auch Rudolf Hess, der ja damals diesen so merkwürdigen Flug nach Großbritannien unternommen hat, gefangen genommen wurde. Die beiden treten nun als reale Romangestalten, das dürfen sprechen, denken und fühlen.
Und das ist ein bisschen, ich habe Kopetzky es immer gerne gelesen. Ich finde, ich kann das nicht genau erklären, der hier fällt in meiner Meinung nach etwas ab und das kann er macht es ja wie immer letzten Endes. Kopetzky ist ein Autor, der sich keine Schnitzer erlaubt, der übrigens auch diesen leichten Ton, dieses einfache Schreiben, dieses Page-Turner-Schreiben ein bisschen unterfüttert mit literarischen Anspielungen, da ist er dann schon ehrgeizig genug. Aber irgendwas hat mich bei diesem Stoff so, manchmal so dachte, weiß ich jetzt nicht. Und das liegt einfach daran, dass zum Beispiel diese ganzen Nazi-Charaktere, natürlich klar, das kann einen dann auch manchmal abstoßen und dieser Hess, der dann wirklich hier nach England rüber flog und man kann ja diese Nazi-Figuren, kann man auch faszinierend auf ihre abstoßende Art hinfinden. Man kann aber auch einfach sagen, was irgendwas, und den jetzt noch als literarische Person da porträtieren, dieses ganze Gespräch, der Kolportagehaft kommt einem da immer in den Sinn. Das ist irgendwas, was mich dieses Mal nicht ganz so gepackt hat. Andererseits weiß man ja, so könnte es abgelaufen sein. Der kommt da in dieses Land, möchte dann, ohne dass der sogenannte Führer ihn geschickt hat, Friedensverhandlungen aufnehmen. Und er muss ja da mit englischen Agenten gesprochen haben. Churchill hat ihn nicht empfangen oder ein britischer Politiker. Das kann schon so abgelaufen sein, dieses Gespräch.
Nein, ich bin ganz bei Ihnen. Das hat, wie immer bei Kopetzky, einen Risikofaktor, wenn er sich so hineinwagt, wenn er da eine gute Geschichte baut. Das ist ja seine Absicht, Geschichte zu vermitteln, auch Unbekanntes zu vermitteln. Das ist manchmal auch dann ein bisschen zu viel des Guten, wenn er sehr viel referiert, wenn er historische Kenntnisse, Rechercheergebnisse referiert. Da hat man das Gefühl, das passt zum Roman nicht. Aber es sind ja zwei Dinge, die dieser Roman auch leistet. Es sind nicht nur die bekannten Figuren wie Hess oder Churchill, auch Werner von Braun, von Weizsäcker spielt eine Rolle. Nein, es ist ja ein Mann, den ich ehrlich gesagt auch kaum vorher kannte, Hans Kammler. Das ist ein Mann, der hinter den offiziellen Bühnen sozusagen, ein General der Waffen-SS, dafür gesorgt hat, dass die Rüstungsproduktion prächtig lief. Denn dann fällt das Wort, irgendwann sind wir auch in Peenemünde, dann fällt das Wort Wunderwaffe. Das ist die berühmte Situation, die Engländer in der großen Angst, dass die deutschen Raketen sie erreichen, was ja auch passiert ist. Aber nein, dann kommt das Wort Wunderwaffe auf. Das sind dann die letzten Kriegsjahre schon, wo Hoffnung in Deutschland nochmal geschürt wird. Wir haben zwar den Krieg schon verloren, aber dann wird die Wunderwaffe kommen. Und da spielt dieser Hans Kammler, den Kopetzky nicht ausgegraben hat, aber doch jetzt ganz klar ans Licht der Öffentlichkeit stellt, eine wichtige Rolle. Und, das dürfen wir nicht vergessen, es ist ja auch eine Liebesgeschichte. Es ist die Geschichte mit dieser Hedi von Dreiden, damals am Wannsee begann es.
Haben Sie gegoogelt, Hedi von Dreiden? Die gab es nicht, ne?
Das ist eine erfundene Figur, wie die beiden
anderen auch. Aber man googelt es.
Ja, natürlich, man muss es automatisch tun. Und sie steht eben jetzt auf deutscher Seite. Sie ist auch Physikerin. Sie entwickelt auf deutscher Seite. Das ist natürlich ein brisanter Stoff. Ist sie eine Nazi-Frau geworden oder nicht? Wir wollen nicht zu viel verraten. Die beiden werden sich wiedersehen. Das kann ich den Leserinnen und Lesern versprechen. Letztlich, also auch das gehört zu einem klassischen Kopetzky dazu. Da muss eine Liebesgeschichte eingebaut werden.
Mein Lektüregewinn war ganz klar, auch die eher die Realien oder einfach diese Darstellung. Wie haben die Engländer überhaupt die Informationen bekommen, diese Agentenplots, also dass es dann Überläufer gab, die aus Österreich oder Deutschland irgendwie nach England kamen und die Kenntnisse hatten. Dann geht es hier auch ein bisschen um Niels Bohr, der in Dänemark sitzt und versucht, dass die Deutschen sich nicht seiner bemächtigen. Also dieser Informationskampf, diese Fehlinformation, dieses klare Agentengeschehen, und da waren die Engländer den Deutschen am Ende zum Glück voraus. Also es ist eine Lektüre, die einen fesselt, sie ist unterhaltsam. Ich gebe ein bisschen, wegen dieses Kolportarschaften, das ein bisschen mehr aufscheint, gibt es bei mir ein bisschen Abzüge. Ich bin heute ein bisschen strenger, ich gebe keine schwache 7, sondern eine starke 6.
Da kein anderer deutscher Autor das tut, was Kopetzky tut, gebe ich 7 Punkte.
Ist auch richtig. So, letzter Titel für heute. Katja Petruskayas Als wäre es vorbei, erschienen bei Suhrkamp. Ja, die Autorin ist in Erscheinung getreten mit einem Roman Romanbezeichnung? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht
Esther.
Eben eine in der Ukraine geborene Autorin, die seit fast 30 Jahren in Deutschland lebt, auf Deutsch schreibt und in den letzten Jahren wieder mehr Resonanz erfuhr als Autorin. Ja, aus diesem Grund, sie hätte gerne darauf verzichtet, diese Texte zu schreiben, mit denen sie zu tun haben. Es geht um den Angriff Russlands auf ihr Heimatland, auf die Ukraine. Sie hat Fotos, anhand von Fotos, die sie auffand, wahrscheinlich meistens im Netz, hat sie eine Art Fototextkolumne gehabt, eine Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und auch an anderen Orten. Und diese Texte sind hier versammelt, sind immer so 2-3 Seiten lang, und wir erfahren dort eigentlich sattsam Bekanntes. Nämlich, wir können hier nochmal eine Chronik dieses Krieges nachlesen. Und das wissen wir. Wir haben diese Texte von Katja Petruskaya und auch die von anderen in den Feuilletons der Zeitungen ja alle gelesen. Und ich würde sagen, dass ihre Texte literarisch mit die stärksten sind. Und Herr Moritz, da kann man ein Buch draus machen, oder?
Ja, man denkt ja zuerst, muss das sein. Sie hat das ja schon einmal gemacht. Sie haben es erwähnt, das sind diese Fotokolumnen oder wie man es nennen will, aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die jetzt in diesem Buch versammelt. Das sind ungefähr 50, sind zwischen Februar 2022 und Oktober 2024 dort in der FAS vor allem erschienen. Und man denkt, ja nun hat sie die geschrieben, dann machen wir auch noch ein Buch daraus. Aber ich muss sagen, das ist hier ein Bedenken, dass ich keine 5 Minuten hatte beim Lesen. Denn es ist, wie Sie es gesagt haben, eine Chronik, letztlich noch einmal. Es ist eine blendend schreibende Autorin. Und die Idee, das mit Fotos zu konfrontieren, es ist immer ein Auslöserfoto. Das sind manchmal Fotos, die man erwartet, von zerstörten Häusern, von einsamen Personen, die herumirren letztlich. Dann ist der Friedhof von Irpin, der schnell errichtet worden ist mit vielen, vielen Kreuzen, spielt eine Rolle. Dann ist es manchmal aber auch ein blühender Garten, blühende Bäume. Dann ist es ein Minenschild in einem Gemüsegarten. Dann sind es Fotos, die man nicht erwartet. Und immer wieder geht Katja Petruskaya sehr streng auch mit sich selber ins Gericht. Sie analysiert, sie beschreibt, das hat keine Sentimentalität, so schlimm die Dinge auch oft sind, Kindergesichter, die wie Greisengesichter aussehen. Also mich hat dieses Buch sehr beeindruckt, weil es eben auch über Dinge nachdenkt, die wir jeden Tag diskutieren. Das Gewöhnen an den Krieg, wir sehen die Bilder im Fernsehen, das Abstumpfen. Und sie selber stellt sich auch die Frage, ja, ertrage ich nicht selber so eine Ästhetisierung bei dessen, indem ich diese Fotos beschreibe. Also ein sehr reflektierter Text. Und das gibt noch einmal, so war es zumindest für mich, einen ganz anderen Blick auf diesen Krieg. Es ruft ihn wieder wach, es reißt aus dieser Gewöhnung heraus.
Sie selbst formuliert eine Art, dieses typische schlechte Gewissen, der Ukrainerin, die weit weg ist von diesem kriegerischen Geschehen, die in Berlin seit langem lebt und die dann auch mal Kunde erhält vom Ableben eines Schulkameraden. Und nicht nur von dem, sondern auch Todesfälle sind nun mal einfach an der Tagesordnung. Und sie hat dann dieses schlechte Gewissen. Wir selbst als mit der Ukraine verbandelte Leserinnen und Leser, Deutsche, Mitteleuropäer, wie auch immer. Wir haben eher so dieses schlechte Gewissen, Sie haben es eben gesagt, dieses Abstumpfen. Wir haben das alles gelesen, wir können es nicht ändern, was dort geschieht. Und trotzdem haben wir natürlich irgendwie, fühlen wir die Verpflichtung, diesen Krieg nicht aus den Augen zu verlieren. Der
Autor spricht einmal vom antrainierten Emotionspanzer an einer Stelle, die sie selber auch als unmittelbar Betroffene zwangsläufig hat. Sonst ist der Mensch wahrscheinlich nicht überlebensfähig, wenn er auf jede Katastrophenmeldung jeden Tag gleichermaßen emotional reagiert. Aber dagegen richten sich natürlich auch diese Texte, die das einfach wachhalten wollen, die wachrütteln wollen. Es gibt, wie gesagt, eine der verblüffenden Fotografien. Da sehen wir Basel. Da sehen wir schöne Häuser in Basel, Fachwerkhäuser, etwas im dämmerigen Licht. Und man fragt sich, was soll das? Aber das hat einen wunderbaren Kontrast, in Anführungszeichen wunderbar natürlich, zu dem, was wir an zerstörten Häusern gesehen haben. Solche Häuser wird es so schnell in der Ukraine nicht mehr geben. Hier das beschützte Basel und dort drei Seiten weiter im Buch die zerstörten Häuser von Kiew.
Das eine, gibt es einmal dieses Hochhaus, oder nicht Hochhaus, auch einfach ein Mehrparteiengebäude, eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht so hässlich. Da ist eine Drehleiter und zwei Feuerwehrleute und dann ist da Qualm und es ist vor allen Dingen ein strahlend blauer Himmel. Das hat eine ganz eigene Ästhetik, dieses Bild. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Ja, Fotos ästhetisieren auch ein bisschen, aber es ist immer vollkommen klar, dass es hier um das Schrecknis des Krieges geht und es ist auch immer vollkommen klar, dass dieser Krieg, als wäre es vorbei, ist der Titel, dass dieser Krieg ein Verbrechen ist und so ist, insofern ist dieses Kompendium von Texten natürlich ganz klar parteiisch, kann es gar nicht anders sein. Wir treten in diese Partei sozusagen ein, wenn wir das lesen. Aber das schwingt halt so mit und allgemein geht es doch eher um sowas wie den Menschlichkeitsgedanken. Also wir sind eher bei den Menschen, die diesen Krieg erleiden. Da ist auch die Mutter von Katja Pietruskaja, die sie sich sorgt, die ganz früh beim Krieg, als dieser Krieg gerade angefangen hat, reist diese Mutter noch tapfer und mutig zu einer Beerdigung quasi ins Kriegsgebiet noch weiter an die Front. Und das ist trotzdem ein normales, oft, wir hatten hier auch Dimitri Krapitelmann, es ist ein normales Alltagsgeschehen immer. Der Krieg läuft ebenso mit. Dann gibt es halt ein Fliegeralarm, dann schützt man sich halt und dann geht das Leben halt trotzdem letzten Endes weiter. Das schildern auch diese Texte. Dann geht es auch um WhatsApp-Gruppen mit alten Klassenkameraden und dann ist plötzlich halt einer tot.
Nein, das ist, glaube ich, ein Buch, ein der wichtigen Bücher, die diesem Frühjahr erschienen sind. Man kann es, glaube ich, jedem in die Hand drücken, der einem sagt, ja, jetzt ist doch mit dem Krieg, das, man kann es ja nicht mehr hören, solche Sätze, die man hinter vorgehaltener Hand natürlich im Westen auch immer wieder hört. Und da ist dieses Buch, dieses schmale Buch, aber sehr intensive Buch, glaube ich, sehr lehrreich und deswegen gebe ich 9 Punkte.
Wissen Sie was? Wir bewerten das jetzt genau, ich habe vorher auch überlegt. Ich gebe jetzt sogar halt einfach aus einem anderen Grund 10 Punkte. Wenn man kann es vielleicht mit 10 bewerten oder halt gar nicht, wie auch immer, es sticht heraus, es ist ein besonderes Buch, es ist ein Buch mit Message, da kann man einfach, 9 oder 10 Punkte. Wir legen die Lektüre dieses Buchs aus den genannten Gründen nahe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.